Diese Woche bei Mission Wissen weltweit sind wir bei dem Insta-Hotspot der Türkei.
Kurz vor Sonnenaufgang und die stehen schon auf dem Dach, machen sich ready für das perfekte Insta-Foto, damit sie genau sowas im Endeffekt dann hinbekommen. Im Hintergrund die Balance, vorne die weltberühmte Couch. Das ist das Foto, was jeder schon in der Story hatte. Und genau das will ich gleich auch hinbekommen. Wow.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Wissen weltweit. Mein Name ist Eva Eich. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, heute geht es um einen ganz besonderen Insta-Hotspot, den wahrscheinlich viele, viele von euch schon mal in ihrer Story gesehen haben. Nämlich dieses Motiv mit dieser Couch und den ganzen Heißluftballons im Hintergrund. Wir reden von Kappadokien, einer Region in der Türkei. Und mein Kollege Mario Apfelbaum war dort und hat sich das alles mal angeschaut und hat festgestellt, ist es wirklich so, wie es auf diesen ganzen Insta-Fotos ausschaut oder... Wie sieht's denn da wirklich aus? Ich sag hallo, guten Morgen, Mario.
Guten Morgen. Ja, also es sieht wunderschön dort aus, wenn man die Ballons sieht. Das ist natürlich, wenn
das heißt,
man die Ballons sieht.
Habt ihr sie nicht gesehen, oder wie?
Ja, da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Also man muss tatsächlich sagen, ich bin ja dort angereist am frühen Abend mit dem Flieger und hatte wirklich so einen Aha-Moment, weil... Man kennt gewisse Bilder, man kennt diese Bilder, die sind auch überall in jeder Turkish Airline. Wenn man da hinfliegt oder egal wo, sieht man immer auf einem Display diese Ballons in der Luft, in dieser sehr surrealen Landschaft. Und als ich das erste Mal mit dem Auto da reingefahren bin, nach Kappadokien, in diese Stadt, die heißt Göreme, musste ich kurz anhalten. Weil das sah so eindrucksvoll aus, dass ich wirklich... völlig fasziniert war. Du hast eine Farboptik, die kannst du in der Kamera kaum wahrnehmen, weil diese Felsen sind nicht einheitlich, die sind so ein bisschen grünlich, die sind so ein bisschen bräunlich, ein bisschen weißlich. Da siehst du einfach, wie viele Jahrtausende das gebraucht hat, bis diese Felsen so entstanden sind. Und damit hast du schon mal mich komplett gehabt. Also ich bin da angekommen, dachte mir so, okay, wow, wie schön kann etwas sein? Das war total faszinierend.
Und also dann hast du schon mal gedacht, es sieht tatsächlich so geil aus wie auf diesen ganzen Insta-Fotos.
Genau, ich habe halt die Ballons noch nicht gesehen gehabt, ne? Also das war ja, normalerweise siehst du ja jedes Foto entsprechend mit diesen Ballons. Und die fliegen in der Regel immer nur morgens oder manchmal auch abends. Aber genau, das war in dem Fall nicht so. Das heißt, ich bin da angekommen ohne Ballons und war trotzdem schon sehr fasziniert, wie schön das sein kann.
Okay. Und wie ging's denn dann weiter? Was habt ihr euch denn dann vor Ort genau angeschaut? Ach nein, Moment. Wir starten ja erstmal mit unserem Mitbringsel. Da will ich ja als allererstes natürlich gleich mal drauf schauen.
Ja, also ich habe ein Foto mitgebracht, wozu ich später noch eine sehr interessante Geschichte erzählen kann. Mhm. Es geht ja um Insta-Hotspots und entsprechende Möglichkeiten, was man da alles fotografieren kann. Und dieses Foto ist entstanden, als wir gedreht haben. Und dieses Video bzw. Foto wurde in der Geschichte nicht gezeigt. Das heißt, ich zeige dir jetzt etwas, was es so in der im Beitrag nicht zu sehen ist. Jetzt muss das Foto natürlich erstmal rausgehen. Das Besondere ist nämlich, dass du verschiedene Spots hast, die einem es möglich machen, dich irgendwie super toll bei Insta zu präsentieren. Und dieses Foto ist so extrem entstanden, also hatte so extreme Umstände, dass wir überlegt haben, zeigen wir das oder zeigen wir das nicht? Und im Endeffekt wurde entschieden, das nicht zu zeigen.
Weil die Geschichte des Fotos, also wie es entstanden ist, so extrem war.
Genau.
Ach, jetzt machst du mich natürlich neugierig. Jetzt schaue ich mir als allererstes mal das Foto an. Moment. Also ich beschreibe euch mal, was ich sehe. Wow, das sieht aus, das sieht aus wie in so einem Adventure-Werbeprospekt oder wenn es früher noch die Marlboro-Mann-Werbung gab. Also man sieht Mario mit wehenden Haaren in einer weißen Hose und einem beigen Shirt auf die Kamera zulaufen und um ihn herum galoppieren wilde Pferde und im Hintergrund sieht man so eine ganz tolle Felsformation und das Ganze hat auch total schöne Farben. Also wie gesagt, es sieht aus wie so ein Werbeshoot für den Marlboro-Mann. Mega.
Ja.
Und das ist
genau
auch dort
das.
Entstanden.
Das ist dort entstanden und das ist auch echt. Mhm. Also das heißt, diese Pferde sind wirklich um mich herum galoppiert. Das heißt, dieses Foto beschreibt für mich den unangenehmsten Moment auf dieser gesamten Reise. Und zugleich, als ich dieses Foto gesehen habe, den krassesten Aha-Effekt. Weil du siehst dieses Foto und das sieht einfach unfassbar schön aus. Da kann man nichts gegen sagen. Mhm. Genau. Aber diese Geschichte dahinter, die war schon sehr, sehr extrem, wo ich gemerkt habe, okay, krass, wir sind hier nicht einfach an irgendeinem Insta-Hotspot, sondern hier wird alles möglich gemacht, damit du persönlich, in dem Fall ich, Mario, das perfekte Insta-Foto habe. Und dafür werden halt auch Sachen gemacht, die teilweise ein bisschen grenzwertig sind, finde ich persönlich. Und wahrscheinlich war das einfach so ein bisschen diese Stimmung, die ich dann auch transportiert habe vor der Kamera, dass sie dann gesagt haben, ach komm, ist zwar das unfassbar krasseste, was wir gesehen haben, aber lassen wir lieber raus. Nicht, dass das irgendwie so ein bisschen die Stimmung dieser doch sehr schönen Reise beeinflusst.
Ist es denn wirklich so, dass vor Ort, also sind da lauter Instagrammer sozusagen unterwegs und wirklich nur auf der Suche nach dem geilsten Insta-Foto? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau so muss man sich das vorstellen. Also ich glaube, das, wie dieses Bild entstanden haben, das erklären wir dann später so am Schluss, weil das war auch tatsächlich so im Laufe des Tages so das Letzte, was wir gemacht haben. Und vielleicht war ich deswegen dann auch sehr emotional vor Ort, weil das ist unfassbar anstrengend. Also wenn man Insta-Fotos machen will, und ich bin definitiv keiner, der das regelmäßig macht, war das für mich erstmal eine sehr spannende Erfahrung, eine sehr tolle Erfahrung, aber auch eine unfassbar anstrengende Erfahrung. Also wir sind halt angekommen am Abend vorher und dann schaut man sich so diese Gegend an und denkt so, okay, das ist hier wundervoll. Aber man hat nicht die leiseste Ahnung, was einem am nächsten Tag erwartet, wenn man nämlich, und das haben wir gemacht, zu diesen einzelnen Stationen geht, wo man dann entsprechend Fotografen hat, die einen von Ort zu Ort bringen. Und das ist richtig, das ist kein Urlaub, das ist ein Job. Also ich meine, ich war eh zum Arbeiten da, aber das war ein Job im Job. Mhm. Das war unfassbar, weil du hast die Möglichkeit, verschiedene Stationen zu buchen für horrende Summen und hast dann im Endeffekt nur eine minimale Zeit, aber du musst natürlich dann erstmal dahin kommen, du musst dort anstehen, dann musst du dich perfekt für diesen Moment kleiden, dann musst du ready sein, dann musst du die perfekte Miene aufsetzen und dann muss das Foto funktionieren und dann fährst du zum nächsten Spot. Das ist ich habe mich gefühlt wie so ein Model. Ja, und die Leute machen das for fun. Oder natürlich sind dort auch dann entsprechend professionelle Instagrammer, die dorthin kommen. Und das macht natürlich dann auch so ein bisschen diese Preislage aus. Also ich kann mal so beschreiben, wir sind da angekommen, hatten erstmal eine Nacht in so einem Hotel. Das war schon auch eins, was da direkt in der Gegend lag. Und du merkst einfach, okay, wow, das ist hier sehr ursprüngliche Bauweise. Das heißt, das waren so richtig massive Steine. Du hattest die Möglichkeit, im Winter dort zu übernachten, weil diese Steine halten warm. Mhm. Du hattest die Möglichkeit, im Sommer dort zu übernachten, weil die Steine halten diese kühle Temperatur drin. Aber es ist natürlich alles so ein bisschen hergerichtet, dass man dort auch Klimaanlagen hat. In unserem Hotel allerdings nicht. Und unsere Hotelzimmer waren relativ warm, sodass man schon gemerkt hat, okay, so 100% funktioniert das jetzt alles nicht mehr, weil das keine richtigen Höhlen mehr waren, wo wir waren. Wenn du in diese Höhlen das erste Mal reingehst, merkst du, okay, krass, hier ist einfach das ganze Jahr die gleiche Temperatur, weil keine Fenster drin sind.
Die haben ja die Bewohner, muss man ja kurz mal erklären, die haben ja in diese Höhlenformationen, die es dort gibt, oder in diese Steine, haben die ja so Höhlen reingebaut, ne, und dort, um dort zu leben, was ja eigentlich total sinnvoll ist, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ich habe aber gelesen, dass es mittlerweile tatsächlich verboten ist, ne, dort Höhlen reinzubauen, weil das ganze Gestein eben ausgehöhlt wird und diese Felsformationen dadurch natürlich auch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden.
Ja, also das ist nur das eine Problem. Das viel größere sind tatsächlich die veränderten Witterungsbedingungen. Mhm. Ne? Also dadurch, dass mittlerweile die Temperaturen stärker variieren, in kürzeren Abständen, wird der Stein poröser. Mhm. Und man muss sich das vorstellen, man kommt da hin und dann sind überall diese kleinen Steinspitzen, die wirklich riesenhoch sind. Also teilweise 50, 60, 70 Meter. Und oben in diesen Steinspitzen hast du dann so Mini-Fenster. Und man sagt dazu auch so Chimneys, also so Schornsteine. Mhm. Und das sind eben diese Höhlen, wo die Leute vor 2.000, 3.000 Jahren wohl drin gelebt haben. Und das sieht einfach wie in so einem Wonderland aus. Ja, das heißt, du läufst da rum und kommst dir vor wie in so einem Freizeitpark. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass das
echt ist.
Dass das echt ist. Ja, also das ist total wie so eine Fantasiewelt. Mhm. Und das Krasse ist dann auf gewisse Art und Weise, dass man dann auch irgendwie erfährt, dass das mittlerweile auch nicht mehr als ein Fantasiepark ist. Das heißt, da lebt gar kein Mensch mehr, sondern alle Leute, die dort selber aufgewachsen sind, haben diesen Tourismus-Hype dermaßen genutzt, dass sie gesagt haben, okay, jedes Zuhause, was wir irgendwie haben, bieten wir an als Hotel für Touristen. Und das ist so ein bisschen dieser traurige Part. Das war die ganze Zeit so dieses Wechselspiel. Das heißt, du warst auf der einen Seite total fasziniert, auf der anderen Seite war es dann schon so zu sehen, dass man dachte, okay, das heißt, weil ich jetzt hier hinkommen darf und das alles irgendwie so toll fotografieren und erleben darf, danke dafür, das ist wirklich eine einmalige Erfahrung, warst dann auf der anderen Seite, deswegen kannst du jetzt nicht mehr in dieser Wohnung wohnen. Dann sagte er so, ja, nee, das ist für mich schon vollkommen okay, weil dieses Hotelzimmer, wo du gerade drin bist, das hat zum Beispiel keine Fenster und ich möchte auch in der Wohnung leben, das Fenster hat, ja? Und ich möchte auch irgendwie in einem modernen Haus leben und da sieht man so ein bisschen dieses Wechselspiel. Du kommst in so eine ziemlich urige Welt und die Leute, die dort leben, denken dann so, jo, ist ja ganz schön, aber wenn man dann sieht, dass der ganze Rest der Welt in einer gewissen Modernität lebt, dann will ich das auch.
Ist halt ein Unterschied, ob du zum Urlaub dort bist, ne, für 2, 3, 4, 5 Tage oder ob du immer dort lebst.
Genau, das war so der Unterschied. Naja, auf jeden Fall waren wir dann halt, ich meine, ich habe davon sehr, sehr vielen Freunden erzählt. Ich meine, wann kommt man schon mal nach Kappadokien? Wann kommt man schon mal zu diesen Heißluftballons? Und dann, ja, kennst du das mit den Heißluftballons? Manche haben so gesagt, so ja, ich weiß nicht ganz sicher, das hier mit den Hintergrundbilder am Computer. Ah ja, klar, kenne ich das auf jeden Fall. Weil jeder hat dieses Bild schon mal gesehen. Also entweder auf Instagram oder eben als Bildschirmschoner auf deinem eigenen Computer. Das heißt, ich war natürlich so, okay, wow, das werde ich jetzt bald erleben. Ich werde in diesem Heißluftballon sein und werde fliegen und werde selber etwas, was unglaublich surreal aussieht, aus nächster Nähe betrachten können. Danke, Galileo, habe ich mir gedacht. Okay, super. So, dann sind wir da angekommen. Und dann heißt es, dass man morgens um 5 Uhr aufstehen muss. Das war ja schon erstmal so, Leute, können wir nicht
das
irgendwie...
Das hat mir niemand gesagt.
Genau. Können wir nicht irgendwie die Ballons um 10 Uhr... Nein, das muss jetzt zum Sonnenaufgang und der ist super früh. Ja, kein Problem. Also, wir morgens aufgestanden, der Kameramann neben mir, die Redakteurin und sitzen dann im Auto, fahren los und haben dann so diesen ersten Moment, wo wir denken so, okay... Eigentlich wollen doch alle zu diesen Ballons und alle das morgens erleben. Warum ist so wenig los? So, dann fährst du mit dem Auto durch diese Gegend und es ist wirklich Totenstille. Und wir sind dann in dieses Dorf reingefahren, wo auch entsprechend dieser erste Ton entstanden ist. Das berühmte Hotel mit diesem Teppich. Und wir laufen in diese Stadt rein und es sieht unfassbar schön aus. Es sieht wirklich aus wie in so einem Paradiesdorf. Es ist so am Hang. Alles sind Hotels. Ja, die so mit einzelnen Terrassen, die sie dann entsprechend auch dafür hergerichtet haben. Also irgendjemand hat damit angefangen, da mal so ein paar Teppiche auszulegen. Und dann dachte sich der so, jo, wenn der es macht, dann mache ich das auch. Und irgendwann hatten das alle. So, dann kommen wir da an und das sieht man auch in dem Beitrag. Die ersten Leute, die schon oben auf dem Dach stehen und fotografiert werden. Ja, so total tolle Dresses, also sah so ein bisschen Hochzeitsfotos mäßig aus und du musst dir vorstellen, es war so 5.30 Uhr, also völlig
wenn
surreal.
Die aufgestanden sind, wahrscheinlich, wenn das Mädels waren, die haben sich wahrscheinlich schon seit 3 Uhr irgendwie geschminkt oder so.
Stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, wahrscheinlich, ja.
Haare gedreht. Lass uns noch mal
die haben wahrscheinlich gar nicht geschlafen.
Lass uns nochmal in den O-Ton reinhören, dass wir nochmal so in der Stimmung sind.
Kurz vor Sonnenaufgang und die stehen schon auf dem Dach. Machen sich ready für das perfekte Insta-Foto, damit sie genau sowas im Endeffekt dann hinbekommen. Im Hintergrund die Balance, vorne die weltberühmte Couch. Das ist das Foto, was jeder schon in der Story hatte. Und genau das will ich gleich auch hinbekommen. Wow. That's something different. Der heilige Teppich. Die besondere Instagram-Couch. Und ich bin hier.
Ah, also... Du hast dann auch dich auf so einen Teppich begeben, auch für so ein Foto?
Ja, nicht auf irgendeinen Teppich, sondern auf den Teppich. Genau, es gibt dieses Foto, wo man immer Leute sieht, die auf so einer Eckcouch sitzen, ne, alles sehr orientalisch, und im Hintergrund siehst du dann diese gesamte Landschaft und dann die Ballons entsprechend in der Luft. So, und dann kommen wir da an und merken schon, okay, irgendwie die Stimmung ist so ein bisschen anders. Ja, also du siehst zwar, die Leute machen schon Fotos, aber es ist nicht so ein Gedränge, es ist nicht so viel los. Ja. Und ich sitze dann da und bin so, okay, die Ballons können jetzt kommen. I'm ready. Und dann sagt dieser unfassbar liebevolle Mensch, der dieses Hotel betreibt, zu mir, yo, gibt heute keine Ballons.
Oh.
Ich sag so, wie, Moment, ich bin doch jetzt hier 10 Stunden in die Türkei gereist, hab mich heute Nacht wirklich früh ins Bett gelegt, bin um 5 Uhr aufgestanden, bin jetzt hier hingekommen und es fliegen keine Ballons? Nee, die fliegen nicht, wenn zu viel Wind ist. Ich sag, es ist überhaupt kein Wind. Was für ein Wind? Ja? Wo sind diese Ballons? Und war wirklich sichtlich enttäuscht. Und dann hat er mir eben entsprechend erklärt, dass die Ballonführer abhängig sind von der türkischen Regierung. Das heißt, das ist eine ganz offizielle Sache da, weil die eben vermeiden wollen, dass da irgendein Risiko eingegangen wird.
Ja, das ist ja auch ganz sinnvoll. Sonst würde, ne,
das ist total sinnvoll.
Würde vielleicht sagen, ach komm, geht schon. Ne? Und dann hast du das Problem.
Genau, und die Grenze sind irgendwie 10 km/h.
Okay.
Das heißt, sobald mehr als 10 km/h sind, was so gut wie nie der Fall ist, dürfen die Ballons nicht steigen. Und das, die steigen wohl, wie ich dann erfahren habe, so ungefähr 270 Tage im Jahr, auch im Winter. Also es gibt das
also
Bild auch.
Fast immer außer an dem Tag, an dem du da bist. Lass uns mal kurz reinhören.
I'm ready. Where are the balloons?
Well, that's the bad news. Unfortunately, they got cancelled today.
No way.
Yeah. Sorry.
Really?
Yeah. So this is what happens. So it's controlled by the government, where there is a limit for the wind. So if it's below 10 kilometers per hour, they fly. And if it's not, it gets cancelled.
Das war's dann für euch mit den Ballons. Oder sind die dann an dem nächsten Tag nochmal geflogen? Wie habt ihr das dann gemacht?
Ja, also vielleicht wollen wir das chronologisch erzählen.
Gerne. Ich war nicht dabei. Du musst mir sagen, was als nächstes passiert.
Ja, also nachdem dann halt sehr betrübte Stimmung war, sind wir dann erstmal losgezogen und haben die anderen Insta-Spots besucht.
Da gibt's also ja nicht nur die Ballons, sondern da ist noch jede Menge anderes geboten für alle Instagram.
Genau. Und das Krasse, was wir jetzt zum Beispiel gar nicht erlebt haben, weil wir nicht die Zeit dazu hatten, du hast dort die Möglichkeit, einfach alles zu machen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das kennt, das Phantasialand in Köln. Ich bin dort in der Gegend groß geworden. Das heißt, das war so ein Kindheitsding. So ein ganz besonderer Moment. Man geht in dieses Phantasialand rein und ist dann in so einer Fantasiewelt. Und genauso war das dort auch. Du konntest einfach alles machen. Statt Achterbahnen gab es dann dort eben Quad-Touren. Statt irgendwelche Loopings gab es dann eben diese besonderen Untergrundwelten und Labyrinthe. Und das war, alles war dort irgendwie möglich. Für uns zeitlich jetzt eben nur bedingt, aber ich kam mir schon so in einer sehr surrealen Welt vor. Mhm. Und die wurde dann halt noch viel surrealer, als wir dann eben diesen Fotografen kennengelernt haben. Adem hieß der. Total cooler Typ, der uns dann mit seinem Team dort entsprechend rumgeführt hat. Und dort haben wir dann einzelne Spots besucht, wo ich dann so ein bisschen mich auch teilweise abdressen sollte. Einer der ganz großen Momente war, als wir bei diesem Teppichhändler waren.
Mhm.
Und dieser Teppichhändler hat dort auch eine ziemlich faszinierende Geschichte erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir jetzt aus einem Teppichladen plötzlich einen Insta-Spot gemacht haben. Da können wir, glaube ich, auch mal reinhören.
Still real carpet shop, only this section. We set it up this place specifically for photo shooting in 2019.
Okay.
So the, what it happened is I rented up this place for a Russian movie company to film a movie here. Like I was trying to sell a carpet inside, and there were like 20 Chinese people who were fighting each other, who came first, who blocked our spot, you know. And I said, man, I have to charge people to keep them away. Then we started to charge a little bit.
Ach, das heißt also, der hatte mal irgendwie hier 20 Chinesen drin und alle haben sich drum gestritten, wer als erstes da oder wer den geilsten Fotospot hatte. Und dann hat er gedacht, Mensch, wenn das so attraktiv ist, kann ich dafür eigentlich auch Kohle verlangen.
Genau, die hatten halt diesen Filmdreh und dort sind entsprechend dann Fotos veröffentlicht worden durch diese Schauspielerinnen. Mhm. Und das hat so einen ersten Hype ausgelöst. Mhm. Und er war sich über diesen Hype noch gar nicht bewusst. Und als dann entsprechend diese Situation mit diesen 20 Chinesen war, war es dann für ihn so, okay, ich kann keine Teppiche mehr verkaufen. Weil, das hat man auch gar nicht so in den Beitrag reinbringen können, der hat uns da noch einen halben Tag in diesem Teppichladen festgehalten. Der Adam, der Fotograf, meint dann so, Leute, wir müssen los, wir haben noch weitere Termine, weil der uns unbedingt noch seine Teppiche zeigen wollte. Also wir sind dann unten in so eine Kammer reingegangen und dort hat er uns Teppiche präsentiert. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, der hat dann so kleine Mini-Teppiche rausgeholt, die waren so 50 Zentimeter groß. Mhm. Mit der Hand irgendwie besonders angefertigt über Jahre hinweg. Die kosteten Tausende von Euros. Der hat mir einen Teppich da hingelegt, der kostete 50.000 Euro. Das war super eindrucksvoll. Hatte nichts mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben uns das trotzdem natürlich alles angeschaut. Man sah dann die ganze Zeit den Kameramann, man sah die Redakteurin und den Adam, den Fotografen, die total gestresst waren, weil ich total fasziniert davon war. Aber alle so, Leute, nee, das, sorry, echt jetzt, aber ich finde das so spannend.
Aber wollte er euch
die Teppiche
verkaufen oder war er einfach nur so stolz
auf
seine Teppiche?
Der war stolz darauf. Mhm. Ne? Also der wusste, okay, das ist jetzt ein besonderer Moment, der hat ein Kamerateam hier. Und der Mario, der ist interessiert an diesen Teppichen irgendwie als einziger. Und ich fand das total toll, weil der hat die dann ausgerollt, meinte, leg dich mal da drauf. Und dann hat ich ihn da draufgelegt und hat meine Wange so gestreichelt. Und du siehst dieses gestresste Gesicht von Giovanna, das war die Redakteurin, die wirklich dachte so, was machst du denn? Das hat nichts mit unserem Thema zu tun und wir haben echt nicht viel Zeit und so. Und vielleicht verpassen wir den nächsten Moment und ja.
Aber verkauft er denn überhaupt denn wirklich noch Teppiche dort?
Tatsächlich ja. Tatsächlich okay. Ist das immer noch so, dass er relativ viel Teppiche an Bestellungen gehen da raus. Also da kommen Leute explizit deswegen dahin, weil er ein weltberühmter Teppichhändler ist. Und das ist immer noch ein sehr wichtiges Business für ihn, weil wenn er so einen Teppich verkauft, ich meine, das sind horrende Summen, die er dafür verlangt, weil diese Teppiche, da arbeiten dann Leute, mehrere Leute für mehrere Jahre dran, deswegen sind die so teuer. Und das sind Teppiche, die für ganz bestimmte Leute sind und da gibt es anscheinend immer noch ein sehr großes Interesse. Genau, aber ansonsten macht er Geld damit, dass dort Fotografen wie Adam Zeiten anmieten, um Leute wie mich dann darin zu fotografieren.
Okay, was bezahlt man da so?
Das waren unterschiedliche Preise. Das kommt drauf an, wie lange du dort drin bist. Aber das sind gar nicht so hohe Summen. Ich glaube, das waren so 10, 20 Euro jeweils für so eine Session. Und das Besondere ist dann entsprechend, dass man nicht nur in diesem wirklich sehr eindrucksvollen Laden ist. Also ich weiß nicht genau, wie der vorher ausgesehen hat, aber das war total toll. Du kamst dir vor wie Aladdin. Ja, also du bist rein, überall hingen diese Teppiche und zwar wirklich gefühlt überall, also über dir, neben dir, unter dir. Dann hatte in diesem Hof in der Mitte das Haus kein Dach, sodass dort quasi das Licht direkt reingestrahlt ist. Mhm. Ja, und dadurch hat es so eine ganz besondere Stimmung. Mhm. Und der Adam meinte auch, wir müssen genau zu dieser Zeit dahin, da haben wir dann das perfekte Licht. Also der wusste schon super gut Bescheid, weil der hat uns dann auch entsprechend immer vorher diese Fotos gezeigt. Er meinte, genau so werde ich das für euch machen. Und dann hat er das auch genau so gemacht. Ja, und dann sind wir da rein. Er meinte, ja, okay, pass auf, um das Foto noch besser zu machen, ziehst du jetzt einen Dress an. Okay. Und ich meinte dann so, okay, den Dress und das ist jetzt so ein langer Mantel und soll ich dann entsprechend auch irgendwie eine Hose anziehen? Nee, Hose brauchst du nicht. Und das hat zu einem gewissen Missverständnis geführt, was dann entsprechend auch dazu geführt hat, dass ich folgenden Satz gesagt habe. Da können wir jetzt mal reinhören.
Wie so eine Mischung aus Hugh Hefner und Aladdin. Irgendwie etwas dazwischen. Ich weiß nicht, ob das genau rüberkommt, aber ich versuche den Spirit der Türkei jetzt da draußen zu transportieren, ohne das irgendwie in Misskredit zu bringen. Okay, let's do it. How do I walk? Like cool?
Okay. So, pass auf, also der Kameramann.
Thema kulturelle Aneignung ist da eigentlich kein Thema, oder?
Genau, pass auf. Aber was man nicht in dem Beitrag gesehen hat, Und da sind wir jetzt wieder in so einem Moment, wo ich im Endeffekt sehr dankbar für bin. Aber der Kameramann hat sehr gut gefilmt. Der hat nämlich mich nur gefilmt, sodass man meine nackten Beine nicht gesehen hat.
Du bist ohne Hose rausgegangen, weil der gesagt hat, du brauchst die Hose nicht. Oh Mann.
Ich bin, und das hat für einen dermaßen surrealen Moment da geführt, weil der Kameramann dachte so, Moment, was passiert? Und dieses Foto, was dann später auch stand, da habe ich die Beine so schräg übereinander, weil das halt so die einzige Haltung war, dass ich keine Hose anhatte. Weil ich dachte halt, okay, man trägt das halt so. Aber der meinte halt so, ja, du brauchst keine Hose anziehen, aber du musst natürlich irgendwie eine Unterhose. Aber ich, ja.
Wie, du hattest und, nicht mal eine Unterhose an? Nein. Sag mir bitte, du hast eine Unterhose angehabt. Mario?
Ich hatte keine Unterhose an. Weil ich keine Unterhose getragen habe an dem Tag, der Anzug etc. Ja, das geht jetzt hier in eine sehr falsche Richtung gerade, aber...
Okay, lass uns schnell zu einem anderen Thema kommen. Okay.
Aber das war natürlich super. Mir wird gerade auch total warm. Gerade kleine hier Hitzeanfälle. Weil tatsächlich das super unangenehm war, aber zu so einem dauerhaften Lachen zwischen allen gesorgt hat. Also es war eine total lustige Stimmung, wo keiner genau wusste... wo führt das jetzt hin? Und der Fotograf war natürlich dann super professionell und alle waren irgendwie, ja, so, okay, Mario halt. Irgendwie, ich weiß auch nicht so genau.
Hätte er einfach auch zu dir sagen können, zieh doch jetzt bitte deine Hose an, oder?
Ja, theoretisch, aber irgendwie haben wir das dann durchgezogen und ich weiß auch nicht. Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und zum Glück ist das in dem Beitrag so nicht dargestellt worden. Dafür bin ich sehr dankbar. Weil in dem Beitrag sah es einfach nur sehr cool aus. Aber das war vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke wegen Hugh Hefner. Klar sah das auch so ein bisschen so aus, aber ich kam mir da halt wirklich so aus, dass okay, irgendwas läuft hier gerade falsch. Na, auf jeden Fall sind wir dann raus und hatten ja noch einen anderen Insta-Spot, der auf uns wartete. Und zwar gab es noch diese Höhlen, wo wir drin fotografiert haben. Und auch da brauchte man ein ganz bestimmtes Licht. Du musst dir vorstellen, an dem Tag gab es tatsächlich ziemlich viel Wind dann irgendwann. Und wir standen da draußen und es hat wirklich dermaßen gestaubt. Dann hast du gemerkt, okay, normalerweise kommen jetzt die Leute auch hier nicht großartig hin zum Fotos machen. Und dann merkst du, okay, du bist einfach in der Wüste. Ja, das heißt, da zu stehen vor dieser Höhle war super unangenehm. Das heißt, wir konnten kaum Fotos oder Videos machen, geschweige denn irgendwelche Aufsage, bevor wir in diese Höhle reingegangen sind, weil da war dermaßen krasser Windsturm und Sandsturm dann plötzlich. Und du merkst, okay, diese Witterungsbedingungen können hier von so zu so gehen. Und in dieser Höhle hast du das gar nicht gemerkt. Das war ziemlich faszinierend. Aber dementsprechend hatten wir auch keine großartige Schlange an dem Tag.
Okay.
Das war unser Glück. Ja, das heißt, da waren dann so ein, zwei Leute, die haben dann gewartet und wir hatten jetzt auch nicht so viel Zeit da drin. Aber wenn man dorthin kommt und dort die normalen Witterungsbedingungen sind und man, ich glaube, wir waren auch ein bisschen spät dran, dadurch, dass wir zu lange an anderen Stellen war es halt so, dass das perfekte Licht schon so ein bisschen vorbei war.
Und dann war weniger los.
Genau, weil die haben genau für gewisse Spots haben die gewisse Fenster. Und genau in diesem Zeitrahmen kommen dann irgendwie, weil Adam ist nicht der einzige Fotograf, kommen dort ganz viele Fotografen hin und machen dann entsprechend für 2 bis 250 € an 2 Spots Fotos mit dir.
Ach, verrückt.
Für 2 Fotos. Ne? Also du hast dann im Endeffekt hast du 2 Fotos. Ja, das war cool, dass wir das gesehen haben. Das war
2 Fotos für wahrscheinlich sehr kurz, oder?
How long is a session? How many minutes?
Just actually 10 minutes maximum.
10 minutes maximum?
Yeah. Yeah.
Really?
Yeah.
Because there's a line of people.
Yeah, because all so many people wait outside.
Also tatsächlich 10 Minuten, dann zahlst du 200 € und...
Genau, also du hast quasi im Prinzip, sagen wir zum Beispiel, Teppichhändler und diese Höhle. Oder du hast diese Höhle und noch einen anderen Spot. Und du kannst auch noch mehr haben, dann kostet es noch mal mehr. Und da musst du aber gucken, ob du zeitlich überhaupt hinkommst, weil die Leute warten 3-4 Stunden da draußen teilweise.
Wo du wirklich Schlange stehst, 3-4 Stunden.
Ja, genau. Und dann hast du drin, dann muss das ganz, ganz schnell gehen. Und das ist natürlich faszinierend, dass diese Region damit den Touristen so viel Geld verdient. Aber das führt dann entsprechend eben auch zu Sachen, die ziemlich extrem sind, wie ich finde. Also wir sind nämlich dann noch zu einem dritten Fotospot gefahren. Und dieser dritte Fotospot, den sieht man entsprechend in dem Beitrag nicht, weil der Beitrag war schon so lang. Dann haben wir gesagt, okay, dann verzichten wir darauf. Das hatte jetzt keine weiteren Gründe. Aber da muss ich tatsächlich sagen, das war für mich irgendwie so der krasseste Moment. Weil wir sind dann zu einer Pferdeweide gefahren. Und Adem ist genau für dieses Foto bekannt. Also der Fotograf hat sein Team und sich so darauf spezialisiert und hat diese Pferde-Crew, hat da so einen Deal, dass die sowohl morgens als auch abends dort mit ihm zusammen Fotos mit Leuten machen können für Instagram. Und zwar idealerweise, was bei mir dann nicht der Fall war, mit Ballons im Hintergrund und den Pferden.
Und Hose.
Und mit Hose. Und diese Hose, ja, sah auch sehr gut aus. Mit meinem Shirt, mit meinen Haaren, das sah alles perfekt aus. Also wir sind dort angekommen und dann hast du dort eine Weide, die ist ungefähr so groß wie so ein halbes Fußballfeld. Und dann sind dort, ich glaube, so 15 Pferde waren da drauf. Und dann wurde ich ausgerichtet vor diesem Felsen, die man im Hintergrund sieht. Das sind so zwei spitze Felsen und normalerweise fliegen dann genau dort die Ballons lang. Und dann meinte er, okay, pass auf. Also Folgendes wird jetzt passieren. Du stehst jetzt und hinter dir werden die Pferde loslaufen. Und du musst nichts anderes machen, als einfach nur auf die Kamera loslaufen. Ist ja okay, ganz einfach. Und die Pferde, klingt erstmal gut. Und die Pferde, ja, die laufen einfach an dir vorbei. Die werden dich nicht umlaufen, die sehen dich und beachte die gar nicht. Lauf einfach geradeaus weiter. Und dann kriege ich plötzlich mit, wie so eine Plastikflasche ausgepackt wird und so Steine gerüttelt werden, um diese Pferde so aufzuscheuchen. Und das macht man halt so, das ist jetzt auch wohl nicht so schlimm für die Pferde. Ich fand das aber ziemlich krass in diesem Moment. Dachte mir so, okay, ey, da werden jetzt die Pferde aufgescheucht und dann sagt er, okay, jetzt Mario, let's go. Und ich laufe auf diese Kamera los und du siehst so, diese Pferde werden so aufgescheucht und die Pferde laufen an mir vorbei. Und ich laufe auf die Kamera los und denke mir so, okay, alles gut, das war jetzt ein krasser Moment und ich brauche jetzt nicht die Pferde für so ein Foto und nochmal irgendwie über die Weide gescheucht haben. Und er sagte, nee, wir machen das jetzt noch 4-5 Mal. Ich sag so, wie bitte? Ja, wir haben jetzt ein super gutes Video und der zeigt mir dieses Video in Slow Motion, wie diese Pferde an mir vorbeilaufen. Ich so, wow, ist das schön. Aber hey, das reicht vollkommen. Du brauchst jetzt für mich nicht mehr die Pferde. Und er sagt, ja, normalerweise machen wir das so. Das heißt, wir haben so am Morgen zwischen 5 und 10 Kunden. Und das heißt, die Pferde werden da 50 Mal am Morgen und dann teilweise abends auch nochmal. Ja, genau. Und du denkst so, okay, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so richtig an. Also es war, danke für dieses super krasse Foto, aber brauche ich nicht mehr. Und da merkst du, okay, da passieren halt auch Sachen, um eben die Leute zu pleasen, um den Leuten was zu bieten, was halt einmalig ist. Und das war für mich ein einmaliges Foto. Ich meine, du hast es gesehen und es sieht unglaublich krass aus. Aber was dahinter steckt, ist dann schon ziemlich heftig, wenn man überlegt, okay, jeden Morgen werden diese Pferde 50 Mal dort im Kreis gescheucht, damit entsprechend dann eben dieses Foto entsteht, wo die Frau vorne läuft oder der Mann, die Pferde im Galopp vorbeireiten und im Hintergrund siehst du dann noch diesen Ballon. Und vor einer Woche sehe ich ein Video, wo eine Frau umgerannt wird. Das heißt, das ist nicht mal zu 100% sicher.
Ja, also würde man jetzt ja auch denken, weil ich meine, mein Gott, ja klar, die werden nicht absichtlich auf jemanden draufrennen, die Pferde, aber wenn die so aufgescheucht werden, kann das ja schon mal passieren, ne?
Genau, also es ist gar nicht so ungefährlich auch, ne? Aber da sieht man, und das fand ich so das Krasseste, was die Leute machen für das perfekte Insta-Foto. Und ich glaube, das war auch irgendwo da diese Faszination, die wir erlebt haben, die wirklich schön war, zu sehen, was da einem alles geboten wird. Aber was da dran hängt, ist dann schon ziemlich krass. Und das hat die ganze Zeit immer so mitgeschwungen. Und bei diesen Pferden war das dann wirklich so dieser maximale Moment. Wobei ich dieses Foto da noch nicht gepostet habe, aber meiner Mutter habe ich es präsentiert. Sie liebt Pferde und die war völlig hin und weg. Das heißt, ich habe dann auch schon gemerkt, okay, das funktioniert, diese Wirkung. Das heißt, wahrscheinlich, wenn ich das posten würde.
Ja.
Ja.
Also es ist schon extrem. Genau. Wie viel hat man jetzt für so ein Foto bezahlt?
Ich glaube, das hat dann nochmal irgendwie 150 Euro extra gekostet oder sowas.
Ja gut, ich meine, das ist ja auch also sehr wahnsinniger Aufwand auch tatsächlich in dem Fall. Also jetzt im Vergleich
total.
Zu den 10 Minuten einfach mal in die Höhle gehen, sage ich jetzt mal.
Genau, also ich glaube, wenn du das alles im Paket haben willst, wenn du die ganzen tollen Insta-Fotos, die wir da hatten, plus diese Pferde, bist du gut und gerne da 350 Euro los oder mehr. Und das ist den Leuten wert, weil diese Höhlen, wo man da drin ist, und das ist auch ein Aspekt, den wir quasi dort auf der Weide dann erst gelernt haben. Dieser Fotograf hat dann so ein bisschen Einblicke gegeben, die schon irgendwie so ein bisschen einen stutzig gemacht haben. Der sagte, diese Witterungsbedingungen sind so extrem. Guck mal hier. Und dann haben wir so am an dem Felsen gekratzt und er sagte, das ist ganz ganz bröckelig. Und das ist halt nicht reingekommen, weil wir den ganzen Teil rausgelassen haben. Das war ein bisschen schade, weil dann hat man mal gesehen, wie sensibel diese ganze Region ist. Du hast mit der Hand über den Felsen gestreichelt und der Sand ist einfach abgebröckelt. Das heißt, er sagte, die Witterungsbedingungen verändern sich so extrem, dass es sein kann, dass das hier alles in 100 Jahren nicht mehr da ist.
Wobei, ich weiß gar nicht, ob das an den Witterungsbedingungen liegt oder ich glaube, das liegt ja auch an der Art einfach des Gesteins, ne? Weil das ja doch relativ, also für Erdverhältnisse noch relativ frisch ist und dadurch einfach sehr viel passiert, also sehr viel Erosion, glaube ich, noch passiert.
Genau, aber ich meine, es ist seit Hunderten, Tausend von Jahren da und jetzt ist es aber so, dass das ganze Wetter sich so extrem verändert hat, dass das sich beschleunigt, weil du hast ja entsprechend, wenn heiß ist, dehnt sich der Felsen aus, wenn kalt ist, geht er zusammen und das hat sich jetzt so extrem variiert in letzter Zeit.
Ja, und man muss natürlich sagen, wenn die ganzen Touris da auch noch rumlaufen, ne, und was weiß ich, Autoabgase und sonst was du denn da noch hast, das ist wahrscheinlich auch alles nicht besonders zuträglich.
Und du hattest das anfangs mal gesagt, eigentlich ist es ja verboten, dass diese Höhlen ausgegraben werden. Und wir haben dort auch Orte besucht, wo du gesehen hast, hier waren Höhlen, die eingestürzt sind. Und diese Bauarbeiten da dran, du konntest das erkennen, du konntest das erschließen, das sah relativ neu alles aus. Das heißt, da wurden schon die ersten Kabel gelegt. Das heißt, die versuchen überall natürlich irgendwelche Hotels reinzubauen und arbeiten dann innen drin. Das sieht immer so aus, als wenn die da mit so einer Strahlenpistole das alles zurechtgemacht haben. Und dadurch reduzieren die natürlich immer weiter den Berg. Und dann passiert natürlich genau das, was irgendwie man als Außenstehender sofort denkt, so, bist du sicher, dass du das machen willst? Und dann, ja, klar, ich will ja ein Hotel hier reinbauen. Und dann kracht das Ding eben zusammen. Ja. Ja, und das ist natürlich krass. Also das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht jetzt dahin, weil wer weiß, wann das noch besteht. Weil es ist unfassbar schön und es ist etwas Einmaliges. Und wenn man diese Ballons gesehen hat, dann ist das wirklich ein Moment, der, glaube ich, dein Leben verändern kann. Und ich hatte ja noch den zweiten Tag, ne? Ich hatte ja den zweiten Tag noch, wo wir dann entsprechend zu den Ballonführern geflogen sind und morgens dann fliegen sollten. Weil der eine Tag war ja sozusagen, also idealerweise immer 2 bis 3 Tage einrechnen, falls man einen Tag die Dinger nicht fliegen, dass man einen Tag mit den Ballons fliegen kann und einen Tag dann entsprechend diese Fotos machen kann. So, zweiter Tag und wir haben wieder das gleiche Problem.
Ach, ihr habt wieder nicht fliegen können?
Nee.
Ach, komm. Da habt ihr echt ein bisschen Pech gehabt.
Die sagten, dass das passiert, dass das 2 Tage hintereinander passiert, ist super selten. Ich sag, interessiert mich nicht, ich will diese Ballons sehen. Was soll das?
Aber genau. Hast du dann trotzdem als kleine Wiedergutmachung hast du doch trotzdem wenigstens den Champagner bekommen, oder?
Den ja.
Mal nach der Ballontaufe gibt, oder? Hören wir mal rein.
It's a part of the tradition. After every flight, we pop this champagne. It's coming from the first balloon flight in the history, which was done by French Montgolfier Brothers. So, let's continue tradition even we don't fly today.
Amazing, I love champagne.
Ach, du liebst Champagner, wissen wir das auch mal. Und dann habt ihr wenigstens, weil das gibt's ja normal, ne, wenn du zum ersten Mal mit dem Ballon gefahren bist, so als Taufe, ne? Für die Ballonfahrt.
Ich fand das persönlich alles noch dadurch viel schlimmer. Ich war wirklich den Tränen nah.
Oh nein.
Ja, wirklich, weil ich dann statt zu fliegen dort am Boden das alles sehen durfte und diese ich habe noch nie so einen Ballonkorb gesehen. Die sind ja unfassbar groß. Wenn du da drin stehst, hast du aber nicht so viel Platz. Und wenn du dann hörst, okay, hier stehen dann am nächsten Tag 28 Leute drin, denkst du, okay, wow, das wird eine ziemlich enge Kiste. Aber das hatte eine so eine tolle Aufmachung. Und das sah, diese Körbe sind so riesengroß und muss da so reinklettern. Und dann hat er mit dem Feuer gespielt. Und ich habe mich schon wirklich so in diese Luft gesehnt. Und dann, anstattdessen habe ich dann diesen alkoholfreien Champagner danach bekommen.
Das
und
Champagner.
Nein.
Oh mein Gott.
Und er war so unfassbar süß. Ich weiß nicht, ob du schon mal alkoholfreien Champagner getrunken hast. Es ist auf jeden Fall, was man mal gemacht haben sollte, um danach zu wissen, okay, dann doch lieber den echten. Aber ja, der hat tolle Geschichten dort erzählt. Also meine persönliche Highlight-Geschichte, die man auch im Beitrag dann später sieht, war ja dieser Moment, wo er erzählt hat, dass sie immer auch so Hochzeitsflüge anbieten. Mhm. Das heißt, man mietet sich dann so einen kleinen Korb, wo dann nur zu zweit drin geflogen wird, beziehungsweise zu viert, weil der Operator noch dabei ist. Und dann machen die dann entsprechend dort oben Heiratsanträge. Und er sagt, das ist eine hundertprozentige Nummer. Also er hat noch nie erlebt, dass da irgendjemand Nein sagt. Also wenn du einen Antrag machen willst, dann buch mich. Und es funktioniert immer. Ich sag so, okay, das heißt, da hat noch nie jemand Nein gesagt. Er sagte, ja doch einmal. Ist das so okay?
Genau. Er ist dann halt aus dem Ballonkorb geflogen, leider.
Ja, so ungefähr war dann dieser Moment, weil er hat das nicht in so einem Zweimann-Korb gemacht, sondern in so einem Korb, wo 28 Leute drin sind.
Siehst du, an der falschen Stelle gespart.
Genau, ohne dass davon irgendjemand was wusste. Und er hat das genau nach einer halben Stunde gemacht. So ein Flug dauert eine Stunde. Und in der Mitte des Fluges macht er diesen Antrag und die Frau sagt Nein.
Oh nein, und dann den Rest des Fluges noch.
Und es war eine komplette Stille in diesem Korb, hat er erzählt. Alle waren so, Gott, wie komme ich aus diesem Korb raus? Ja, also keiner hat mehr geredet. Alle waren so, hättest du nicht wenigstens Ja sagen können, dann später Nein. Und es waren so 1000 Theorien, die dann irgendwie so aufgekommen sind. Alle waren so, Mann, so, du hast uns das wundervolle Erlebnis kaputt gemacht. Ja. Danke dir. Also diese Frau wurde so total zur Hassfigur auch, weil sie dann gesagt hat, ja. Und ja, das war natürlich schon ziemlich unterhaltsam. Das war dann persönlich mein kleines Highlight. Und dann haben wir dort das alles durchgesprochen und dann war der Dreh fertig. Und dann gab es noch den Moment, dass das Kamerateam am nächsten Tag da war. Das heißt, in diesem Beitrag sieht man ja diese Aufnahmen, wo die Leute fliegen. Und das war der Kameramann mit der Redakteurin, die waren dort entsprechend im Ballon. Und ich wollte auch fliegen.
Oh nein, und du durftest.
Und ich wusste,
nicht.
Am nächsten Tag wird geflogen. Kann ich nicht da bleiben?
Ja.
Und dann war es so, dass ich aber weiter in die Schweiz geflogen bin, wo ein anderer Beitrag gedreht worden ist. Und ich sag so, Leute, ey, ich will diese Ballons haben. Und dann ging das zwischen München und mir hin und her und dem Team in der Schweiz, weil ich wollte unbedingt diese Ballons haben. Da wurde dann so voll das Politikum draus, weil Mario will Ballon fliegen. Aber gefährdet dadurch den nächsten Dreh, weil wenn entsprechend diese Ballons, wenn dann morgens zwischen 6 und 7 ist diese Zeit, wo du fliegst, hätte dann zum Flughafen fahren können, dann irgendwie einen Flieger nehmen können und ich hatte mir das alles schon so ausgerechnet, ja. Und hab das so vorgeschlagen, diese Leute, ja. So Mario, du bist komplett irre. Das, wenn da irgendwas schief läuft, ja, dann können wir das andere einfach nicht drehen, nur weil du in diese Ballons, aber das ist doch super wichtig, dass ich in dieser Also ich habe wirklich alles versucht und dann hat natürlich die Vernunft entschieden. Das heißt, Mario durfte nicht fliegen.
Oh.
Und am nächsten Morgen wache ich auf und dann schickt mir Giovanna die Videos und Fotos.
Oh nein.
Ja. Ja.
Aber schau, genau. Ich meine, es ist ja noch nicht, du kannst ja jederzeit nochmal dorthin fahren und einen Ballonflug buchen. Also es ist ja. Man ist ja tatsächlich, ich glaube, es ist ja gar nicht so weit. Man ist ja relativ schnell dort. Aber was würdest du denn jetzt sagen, kann man denn da auch, ich sag mal, einen normalen Urlaub machen, weil eigentlich, was du erzählst, ist ja so, das klingt ja alles wirklich total toll. Also die Natur und so, das ist ja wirklich, glaube ich, super beeindruckend, sich einfach anzuschauen. Aber kann ich denn auch noch da einen normalen Urlaub machen, wenn ich nicht jetzt unbedingt das perfekte Insta-Foto machen möchte? Oder ist es so, dass man die ganze Zeit eigentlich nur damit konfrontiert wird und dadurch auch so ein bisschen den Spaß verliert dann?
Naja, also ich glaube, was am besten beschreibt, was man dort erlebt, ist folgender Ton.
So you're taking like a lot of Instagram photos?
Lots of Instagram, yes.
Yeah.
Too many. My phone just exploded yesterday. I had lots of videos, photos. I was up really early this morning making gorgeous reels. Yeah, the whole thing exploded. So and my phone has just been bop, 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 bop. Wow, where are you? This place looks amazing. It's gorgeous. So yeah.
Ich glaube, man ist einfach so sehr angesteckt dann durch diese ganze Insta-Umgebung. Es gibt ja auch dort ein Selfie-Hotel und solche Sachen. Und das hat dann natürlich einen Einfluss darauf, weil man denkt dann so, okay, man postet ein Foto und sieht dann diese Reaktion. Alle Leute sind so mega begeistert, dann fängt man natürlich an, noch mehr dazu machen. Und hört dann vielleicht irgendwann auf, so richtig diese Gegend anzuschauen. Mhm. Aber du kannst dort auch Normalurlaub machen. Es ist eine wundervolle Gegend. Es ist eine sehr historische Gegend, die auch vor diesem Insta-Hype schon sehr gerne besucht worden ist. Und ich persönlich habe schon innerlich geplant, wann ich das nächste Mal dahin fahre, weil ich natürlich die Ballons irgendwann mal auch sehen möchte. Aber auch sonst, ich hatte gesehen, dass man dort auch mit dem Wohnmobil hinfahren kann. Hatte überlegt, vielleicht mal so eine Türkei-Reise mit dem Wohnmobil zu machen. Aber das sind alles noch Pläne, aber ich kann nur jedem empfehlen, dahin zu fahren. Das ist total toll, nimmt ein bisschen mehr Geld mit in die Hand, weil man denkt dann so, ja okay, jetzt will ich auch so ein Foto haben. Das kostet dann entsprechend natürlich.
Und ein bisschen mehr Zeit, damit man auf jeden Fall die Balance sieht.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn du so eine Woche da bist, dann erlebst du es auf jeden Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das mal so 3-4 Tage gibt's auch. Aber oder 5 Tage sogar, das ist dann aber eher im Winter. Mhm. Dass das im Sommer passiert, ist super, super unwahrscheinlich. Passiert nur mir. Aber ansonsten, genau. Also wenn du so eine Woche da einberechnest, dann wirst du es auf jeden Fall erleben. Und dann kannst du sowohl von unten die Fotos machen, mit den Ballons im Hintergrund, als auch eben entsprechend mit den Ballons fliegen.
Also es kommt auf jeden Fall auch auf meine Reise-Bucketlist, kann ich dir sagen.
Ja. Das Krasse ist ja noch eine Kleinigkeit, zu diesen Ballons, das ist ja mittlerweile so ein abgeschlossenes Gewerbe. Das heißt, da dürfen, glaube ich, nur 161 Ballons fliegen. Mhm. Das heißt, wenn man selber dort einen Ballon steigen lassen will, kommt man überhaupt nicht an die Lizenz ran. Das heißt, wenn du jetzt so ein Ballonführer bist mit so einer Lizenz, dann wird die nur noch vererbt. Das fand ich auch irgendwie so total spannend, ja, weil natürlich irgendwie alle wollen daran teilhaben. Das heißt, es gibt auch nur diese 161 Ballons. Und deswegen muss man da auch so ein bisschen gucken, dass man da einen Platz bekommt.
Frühzeitig buchen also.
Genau.
Fall. Gut, sehr gut. Auch das notiere ich mir.
Ja.
Mario, dann vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast zu quasi dem Insta-Hotspot. Und ja, ich hoffe, dass du uns bald wieder von deinen spannenden Reisen berichtest. Ob mit oder ohne Hose, wird sich dann zeigen.
Ja. Oh Mann, jetzt habe ich hier was angetreten, ja.
Und nächste Woche begrüßt euch mein Kollege Ferdinand Dehr. Also unbedingt wieder einschalten bei Mission Wissen weltweit. Und bis dahin, tschüss, macht's gut.